Ja, schade, dass ich nächsten Sonntag nicht da bin. Hätte ich ja auch dann bei dem Buffet da mitmachen können. Ja. Aber da bin ich in Stuttgart, da haben wir uns CAA-Konferenz, also es geht gar nicht. So, ich möchte auch nochmal Sie herzlich begrüßen und freue mich, dass ich da bin und dass ich so nett und freundlich willkommen geheißen worden bin. Das tut immer gut. Ja, also heute Morgen ausgewählte Verse aus dem ersten Kapitel des Evangelisten Johannes oder des Jüngers Johannes, des Apostels Johannes. Das erste Kapitel des Johannesevangeliums ist eine umfassende Zusammenstellung der Person Jesu, seine Aufgabe und seines Wirkens. Eine umfassende Christologie, wie man sagen würde in der Theologie, eine umfassende Lehre über Jesu. Es gibt solche Christologien noch in der Bibel. Ich denke an 1. Korinther 15. Fängt gleich mit einer Christologie an. Und dann immer noch gibt es dazwischen andere wichtige Verse. Heute also Johannes Kapitel 1. Eine wunderbare Zusammenstellung über das, was Jesus getan hat, was er war und was er tun wird. Ich beginne. Johannes 1, Vers 1. Ich lese nach Luther. Das habe ich mal so abgeschrieben, weil ich das zu Hause brauchte in der eigenen Gemeinde. Ist aber schon ähnlich wie die Elberfelder. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und Vers 2. Dasselbe war im Anfang bei Gott. So fängt das Johannesevangelium an. Im Anfang war das Wort. Das Wort, dort steht im Griechischen Logos, das kennen wir alle, ist verwandt, etwas verwandt mit Logik. Im Anfang war der Logos und das ist auch die Rechnung nach der griechischen Sprache. Und das passt sehr gut hierher, denn mit dem Sohn hat der Vater die Kosten der Schöpfung der Heilsgeschichte überschlagen, so wie das in dem Gleichnis in Lukas 14, in Vers 28 und die Verse danach steht, dass einer zu bauen angefangen hat und dann hat er es nicht hinausführen können, weil ihm das Geld wahrscheinlich ausgegangen ist. Und dann hat er sich Schande aufgehäuft. Gott hat mit dem Sohn die Rechnung überschlagen, die Kosten der Heilsgeschichte. Und die Rechnung ging auf und wird aufgehen. Das war ganz am Anfang. Da war der gezeugte Sohn beim Vater. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2, Vers 7. Damals, ganz am Anfang, als der Sohn beim Vater war, wurde das erste heute gesprochen. Heute habe ich dich gezeugt. Und mit diesem heute beginnt die Heilsgeschichte. Das war der Anfang. Das heute wurde gesprochen. Heute habe ich dich gezeugt. Und im Anfang war das Wort. Jesus ist das Wort. Das wissen wir aus anderen Zusammenhängen auch. Jesus ist das Wort. Heute habe ich dich gezeugt. Die Heilsgeschichte nimmt ihren Anfang. Und das Wort, immer noch Vers 1, war bei Gott. Und das Wort war Gott. Auch das ist wichtig. Und da gibt es gar kein Versehen mehr. Jesus ist und war Gott. und nicht etwas anderes. Das ist das Problem der Juden, dass er Gott ist. Das ist das Problem der Moslems. Jesus ist ein Prophet bei ihnen, aber eben nicht Gott. Und das ist das Problem der Theologie. Da gibt es die sogenannte unitarische Kirche, die glaubt nur an den Vater, nicht an den Sohn. Dazu hat zum Beispiel Albert Schweitzer gehört. Und dieser Gott, Jesus, ist auch der Yahweh, der Jehova, der Gott des Volkes Israel. Der Gott Israels, der sich für sein Volk hingibt. Denn ihn sieht man, aber den Vater sieht man nie und sah man nie. Ich komme vielleicht dann noch darauf zu sprechen. Immerhin, wenn mal Gott erschienen ist im Alten Testament, dann war das immer noch so, nie und nimmer der Vater. Da stand ich in Jerusalem an dem Brunnen, ich weiß nicht, wer die Jerusalem kennt, da oberhalb vom Hinnomtal Richtung German Colony, da südlich vom King David Hotel, da hat Helmut Kohl einen Brunnen der Stadt Jerusalem geschenkt. Da sind so Symbole drauf, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist und anderes. Und dann fragt er mich, ob Jesus Gott sei. Da sage ich, Gott ist, selbstverständlich ist Jesus Gott. Warum? Wenn er Gottes Sohn ist, dann muss er auch Gott sein. Schon im Alten Testament steht, dass er Gottes Sohn ist. Dann gab es Schweigen. Dann kam zwar das Thema Heiliger Geist drauf, aber da mache ich jetzt nicht weiter, das kostet zu viel Zeit. Da habe ich ihm auch die passende Antwort gegeben. Wenn Sie an keine Dreieinigkeit akzeptieren können. Und ich auch nicht. Johannes 1, Vers 2. Und das Wort war bei Gott, dies war im Anfang bei Gott. Ganz im Anfang. Gezeugt, heute gezeugt, das war der Anfang. Ganz im Anfang war das Wort bei Gott. Alle Diskussionen über die Person Jesu enden hier. Der Sohn, das Wort, der Logos ist Gott und war bei Gott und sonst nirgends. Im Anfang, den Anfang gab es erst mit dem Sohn. Und von Anfang an ging es nur um den Sohn. Und am Schluss auch nochmal. Im Anfang geschah mit dem Sohn. Aber das Ziel erreicht der Vater mit den Söhnen. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder, steht bei Paulus, Römer 8, Vers 29. Finden wir im Hebräerbrief dann auch noch. Er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Was steht denn im ersten Akt? Was steht denn in 2. Korinther 1, Vers 20? Damals gab Jesus das Ja zu den Wegen Gottes, zu den Gedanken Gottes, zu dem Willen Gottes. Und am Ende spricht er das Amen. Und wir sprechen das Amen mit. Es ist fertig. Die Schöpfung hat ihr Ziel erreicht. Es kehrt alles zum Vater zurück. Also, was steht in 2. Korinther 1, Vers 20? Ich lese nach einer etwas korrigierten Luther-Übersetzung. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, Jesus, das Ja. Ja, er hat Ja gesagt. Deswegen durch ihn auch das Amen vollbracht. Ich habe es hinausgeführt. Gott zur Herrlichkeit. Und nun kommt dieses Nachsätzchen durch uns. Vorsichtig ausgedrückt, auch wir sprechen das Amen. Und Gott benützt uns zusammen mit dem Sohn zur Erreichung seiner Heilsziele, bis einmal Gott alles in allem sein wird. Deshalb dieses Wörtchen durch uns. Wir sind mitbeteiligt an der Zurechtbringung und Vollendung und Hinausführung der Schöpfung. Das ist die Gemeinde. Sie ist ja der Leib Christi. Auch interessant, dass die Offenbarung endet mit einem Amen. Das ist noch nicht das, zwar das letzte Buch, aber dort steht noch nicht das letzte. Der Philemonbrief, der letzte Paulusbrief, endet ebenfalls mit Amen. Das ist der Brief der Gemeinde, der letzte Brief der Gemeinde. Und je nach Lesart, auch der Hebräerbrief endet mit Amen. Da sind dann die Söhne aus Israel mitgemeint. So, und jetzt gehen wir in den Vers 3. Alles ist durch das Wort geworden. Auch nicht eines ist ohne das Wort geworden. Aha. Alles ist durch das Wort geworden. Alles. Alles durch Jesus. Auch nicht eines ist ohne das Wort den Sohn Gottes geworden. Jesus war der Schöpfer nach dem Willen des Vaters. Wort bei Gott, Schöpfer, Sohn, und dann kommt noch ein bisschen was danach. Insofern ist unser Glaubensbekenntnis nur halbrichtig. Das heißt nämlich, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, an Jesus Christus, seinen Sohn. Nein, das muss heißen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, durch Jesus Christus, seinen Sohn. So ist das richtig. Das steht auch im Hebräerbrief, dass er der Schöpfer ist. Und der Sohn ist sichtbar. Ich habe es schon gesagt. Der Vater, den Vater kann man nicht sehen. Im Anfang schuf Gott. Und nun muss ich fragen, mit was hat Gott angefangen? Was geschah am Anfang? Was hat er zuerst gemacht, der Sohn? Sie haben heute Morgen die Antwort schon bekommen. Hat zusammengepasst, die zwei Verse. Ganz einfach. Da steht in Hebräer 1, Vers 2 folgendes. Gott hat den Sohn eingesetzt zum Erben über alles, durch den er auch, jetzt zuerst mal Luther, die Welt gemacht hat. Aber dort steht etwas ganz anderes, wie wir es auch heute Morgen schon gehört haben. Durch den er die Äonen gemacht hat. Die Äonen hat er gemacht, die Zeitalter hat er gemacht. Also durch den er auch die Äonen, die Zeitalter gemacht hat. Üblicherweise wird das mit Ewigkeit übersetzt, doch das ist irreführend. Ein Beispiel. Wir leben heute im bösen Äon, steht in Galater 1, Vers 4. Aus dem wir herausgenommen sind. Wenn ich jetzt lesen würde, wir leben in der bösen Ewigkeit, dann würde es als komisch klingen, nicht? Ewigkeit macht immer den Eindruck, seit Luther, dass das so die herrliche Unendlichkeit ist für die Erlösten. Viele meinen, der böse Äon hätte mit dem Fall Adams begonnen. Ich meine, er begann mit der Geburt Jesu, kann man sich drüber streiten. Und anschließend kommt sein Jesu-Äon. Der böse Äon dauert dann 2000 Jahre und sein Äon 1000 Jahre. Da sieht man einmal, wie Äonenlehre und Rechnung ganz anders ist, wie wenn man in Ewigkeiten denkt, wo man nie einen Anfang, nie ein Ende hat, wo völlig eine völlig undefinierbare Sache. Seht, Jesu hat für den Ablauf der Heilsgeschichte den Plan der Äonen aufgestellt. Einen Ablaufplan hat er gemacht. Wie auch wir bei Projekten einen Ablaufplan machen. Wenn du ein Haus baust, dann hast du auch einen Ablaufplan. Nicht vom ersten Spatenstich meinetwegen bis zum Schluss. Und so hat das Gott genauso gemacht. Er hat einen Ablaufplan, einen Äonenplan aufgestellt, wie die Heilsgeschichte ablaufen wird und muss. Und in der Mitte steht das Kreuz. Und dann heißt es auch, als die Zeit erfüllt war. Also auch der Plan, mit Planerfüllung könnte man das auch übersetzen. Da sandte er seinen Sohn, unser Vater im Himmel. Er kennt seinen Zeitplan ganz genau. Also, er hat zuerst die Himmel und ihr Heer geschaffen, muss ich noch dazu sagen. Zuerst waren die Engel da, zuerst waren die Himmel da. Psalm 33, 6, durch Jehovas Wort sind die Himmel gemacht worden und alles Heer durch den Hauch seines Mundes. Erst danach wurde die Erde geschaffen. Das ist dieses wunderbare Wort im Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete? Und dann Vers 7. Als die Morgensterne miteinander jubelten und die Söhne Gottes jauchzten, die Söhne Gottes sind Engel und die Morgensterne auch, da muss etwas ganz Gewaltiges geschaffen worden sein, dass wir nicht bis in die ganze Tiefe erfassen können, als Gott die Erde schuf und die Morgensterne und die Söhne Gottes jubelten. Und dann sagt die Wissenschaft, das sei aus dem Urknall entstanden. Doch zurück, Jesus musste in allem den Anfang machen. In allem musste er der Anfänger sein. Jesus auf dieser Erde dann später begann mit der Verkündigung des Evangeliums. Da steht in Hebräer 2, Vers 6, dass er mit dem Evangeliumsverkündigung anfing. Und das war voll Gnade und Wahrheit, ein neues Evangelium. Ich komme darauf noch zu sprechen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Da steht in Hebräer 12, Vers 2. Und er ist auch der Anfang der Schöpfung. Er war zuerst alleine da und hat begonnen. Dann erst kamen die anderen Dinge der Schöpfung. Erst viel später, oder nachdem dann die Erde da war, ging die Heilsgeschichte mit der Erde weiter. Und dann erst, jetzt gilt 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das war das Wunderbare, Himmel und Erde. Aber dann heißt es, und die Erde war wüst und leer. Und jetzt musste Gott eine neue Schöpfung machen. Eine neue Schöpfung machen. Und diese Schöpfung ist die, in der wir heute leben, heute nach der Sintflut. Nicht wahr, und das sollte ich auch noch erwähnen. Nachdem dann die Äonen geschaffen waren und der erste Spatenstich sozusagen der Schöpfung gemacht worden ist, dann reiht sich Stück an Stück der Heilsgeschichte ein Schöpfungsakt nach dem anderen. Aber wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Und deshalb wird das alles auch ein Ende haben. Und es ist noch etwas vielleicht wichtig. Unsere Schöpfung oder unsere Erde wurde geschaffen nach 1. Mose 1, Vers 1, heißt auch im Anfang, im Bereshit. Im Erstling. Jesus ist auch der Erstling von allem. Und dann reiht sich auch an ihm alles weitere aneinander, bis auch der Letztling zum Ziel gekommen ist. Ich möchte hier einen kleinen Einwurf machen. Auch in Anlehnung an meine Predigt über Prediger 12, Vers 1, die irgendwann im April gelaufen ist. Da steht, als dann der Mensch gemacht wurde, in 1. Mose 1, Vers 26 folgendes. Lasset uns Menschen machen, die uns gleich seien, unserem Bilde seien. Und dann rätselt die Theologie und auch viele fromme Kommentare eindeutig, was bedeutet das, dass hier auf einmal ein Plural steht? Lasset uns Menschen machen. Ja, das ist für mich eine ganz einfache Sache. Wenn es um den Menschen geht im Bilde Gottes, dann wird Gott, der Vater, wieder aktiv. Weil der Mensch ist ja auch in seinem Bilde geschaffen. Und deshalb sagt er zum Sohn, lasset uns Menschen machen. Die in unserem Bilde sollen sie gemacht werden. Und so wurde es dann auch. Das hat aber noch Auswirkungen. Ich habe über die Stelle gesprochen in Prediger 12, Vers 1. in Prediger 12, Vers 1. Und dort heißt es, gedenke deines Schöpfers in deiner Jugendzeit. Nun steht dort leider das nicht. Dort steht nämlich, gedenke deiner Schöpfer in deiner Jugendzeit. Und das ist für mich hundertprozentig wieder dasselbe, dass hier Vater und Sohn angesprochen sind, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und es gibt noch mehr solche Plurale, die erstaunlich in der Bibel stehen, wo man nichts mit anfangen kann und die Kommentatoren, Übersetzer dann einfach ihre Mühe haben. Aber da habe ich gar keine Mühe. Denn da offenbart sich dann der dahinterstehende Vater, der alles durch den Sohn geschaffen hat. Und vor allem wir Menschen sind ja im Bilde Gottes geschaffen und natürlich auch des Sohnes. Das ist richtig. So, das war ein kleiner Schwenk und jetzt machen wir weiter. Noch einmal, Jesus ist der Anfänger und der Vollender. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Er ist der Schöpfer dieser Erde, auch die Restitution der Schöpfer des Menschen. Gemacht im Bilde Gottes. So, und jetzt steht schon eine ganze Menge da. Und nun kommt Vers 4. In ihm, in Jesus war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Etwas Gewaltiges. In ihm, in Jesus war das Leben Gottes. Der Sohn Gottes natürlich, der selbst Gott war. Er hatte Leben in sich selbst wie der Vater. Das ist ein Johannes 5, Vers 26. Er sagt, er hat Leben in sich selbst. Seht, das haben wir nicht, Leben in uns selbst. Das hat Jesus. Das hat ihm da zum Beispiel ihm ermöglicht, Gethsemane zu überstehen. Da sagen ja manche, da wäre der Tod gekommen, wollte ihn töten, was ich nicht ganz glaube. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Er hatte Leben in sich selbst. Und konnte das überstehen. Er hatte Leben in sich selbst und konnte Golgatha überstehen, indem er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war Gott weg, auch mit seinen Lebenszuflüssen. Das war so der letzte Akt der Kreuzigung. Jetzt musste er Leben in sich selbst haben, damit er das durchsteht. Wir hätten das alle nicht durchstehen können. Das muss man gleich dazu sagen. Das hat ihn zum Beispiel das überstehen lassen, was in Gethsemane geschah. Dazu lese ich jetzt eine Bibelstelle. Ich werde, Johannes 14, Vers 30, Johannes 14, Vers 30, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Das bedeutet, in Gethsemane kam der Satan, und hat ihn durchforscht und durchsucht, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurden, ob er nicht doch eine Sünde in ihm findet. Und er fand keine. Er fand keine. Aber das war für Jesus eine unheimliche Anstrengung. Da kommt der Böse in ihn und durchforscht ihn. Dazu braucht er Leben in sich selbst. Das hätten wir nicht überstanden. Aber auch noch ein anderes Wort in Bezug auf den Vater möchte ich sagen. Psalm 17,3 sagt Jesus zum Vater, du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht, du hast mich geläutert, nichts fandest du. Auch der Vater hat ihn durchforscht. Auch er fand keine Sünde in ihm. Ich sage das in jeder Predigt beinahe. Ich weiß nicht, wie man das macht, dass man nicht sündigt. Ich keine Ahnung. Wenn ich an mein kurzes Leben zurückdenke, ach du liebe Zeit, da wäre mancher Sündenfall möglich gewesen, nicht wahr? Jesus hatte Leben in sich und hat alles überstanden, auch Golgatha überstanden, bis zum Sieg auf Golgatha. Noch einmal, ein normaler Mensch hätte das nicht durchgehalten. Aber Leben war in ihm. Leben. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Alle Versuche, Leben zu schaffen, gehen schief. Nur Gott hat Leben, nur Gott kann Leben schaffen. Es ist furchtbar schwer, einem Menschen klarzumachen, dass er tot in Sünden und Vergehungen ist, nach Epheser 2, Vers 1. Und ihm darzulegen, dass ihm das wahre göttliche Leben fehlt. Und doch spüren sie, dass ihnen etwas fehlt. Aber ihr Spruch heißt eher, wir wollen etwas vom Leben haben, aber nicht das Leben selbst. Nicht, auch wir wollen gerne mal ein bisschen was zum Leben haben. Aber wir haben dann auch das Leben selbst. Aber wenn ich nur was zum Leben haben will und das Leben selbst Jesus nicht habe, dann ist da ein bisschen wenig da. Das gilt auch für die Juden. Wer sein altes Testament studiert, stößt auf vielfältige Weise auf diese Tatsache. Da sagt zum Beispiel ein Sänger in Psalm 42, ist ohne Überschrift, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Psalm 84, Vers 2. Mein Fleisch und meine Seele rufen zu dem lebendigen Gott. Nicht wahr? Irgendwie weiß der Mensch, es fehlt ihm etwas. Es steht da irgendwo, er hat die Ewigkeit in sein Herz gelegt. Ich glaube im Amos. Oder vielleicht Prediger. Aber die Antwort Gottes heißt, steht in Amos 5, Vers 4 und 6, suchet mich und lebet. So ist es. Wenn Israel seinen Gott sucht, wer in Israel seinen Gott sucht, der lebt. Das gilt auch für die Menschen auf dieser Erde, die den christlichen Gott, die Jesus suchen. Wie bekommen wir das Leben? Wie bekommen wir das Leben? Die einfache Formel heißt, oder einfachste Formel heißt, 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist das. Das gilt heute. Aber es gilt für alle Menschen. Also, wer den Sohn hat, hat das Leben. Hast du ihn, hast das Leben. Hast du ihn nicht, hast das Leben nicht. Das wahre Leben meine ich natürlich. Wenn ich den Sohn haben will, allerdings, das ist jetzt Voraussetzung, muss ich an ihn glauben. Und die letzte Konsequenz, der Sohn muss in mir wohnen. Nun sind wir ganz im paulinischen Evangelium, ganz in der Gemeinde. Und das ist wichtig, was ich jetzt sage. Galater 2, Vers 20, der gewaltige Satz, nicht mehr lebe ich, denn ich bin ja gestorben, schon mit Christus gestorben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So muss es sein. Wenn Christus in mir lebt, dann lebe ich das neue Leben. Dann sind wir mit dem Glauben zum Ziel gekommen. Und jetzt geht die Stelle weiter. Denn was ich jetzt lebe im Fleische, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, eigentlich des Sohnes Gottes, aber lassen wir das heute weg, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Glaube an den Sohn Gottes. In der höchsten Form, dann sage ich es doch noch, der Glaube Jesu in mir. Das ist dann wirklich konsequent gelegt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt haben wir das Leben und nicht nur etwas vom Leben. Aber man kann diesen Abschnitt über das Leben nicht abschließen, ohne noch zwei Bibelverse genannt zu haben. Das ist ja noch lange nicht alles. Das hat ja eine Zukunft, die Äonen, die haben ja eine Zukunft. Da steht 1. Timotheus 6, Vers 13, von Gott dem Vater, der alles oder das All ins Leben zeugt. Einmal wird das ganze All ins Leben gezeugt, es bekommt das göttliche neue Leben. Da gibt es zwei Lesarten. Die eine heißt, der das All lebendig macht und die andere, der ins Leben zeugt. Die ins Leben zeugen ist die richtigere. Warum? Der lebendig machende Geist ist Jesus. Jesus macht lebendig und der Vater zeugt ins Leben. Das sind zwei Vorgänge. Da steht in 1. Korinther 15, 45, Jesus, der lebendig machende Geist. Und in Epheser 3, Vers 15 steht, dass er der Vater von allen Familien im Himmel auf Erden ist. Er ist und bleibt der zeugende Vater, auch wenn heute noch nicht alles wieder gezeugt ist, noch lange nicht. Aber es wird einmal so weit kommen. Und wenn sie in den Gräbern sind, will Jesus alles lebendig machen. Aber der Vater gibt ihnen den neu zeugenden Gottesgeist. Geht's weiter. Und das Leben war das Licht der Menschen. 1. Johannes 1, Vers 4. Zweiter Teil. Und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus, das Leben, war das Licht der Menschen. Noch eine Stelle aus Johannes 8, Vers 12 dazu. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Für uns ausgerückt, wenn wir Jesus haben, haben wir auch das Licht des Lebens. Erstaunlich. Leben und Licht gehören zusammen. Licht ist auch Leben. Sehen Sie, es ist ja ganz einfach. Jetzt sage ich es mal für die Hausfrauen mit ihrem kleinen Gärtchen. Wenn dein Salat kein Licht bekommt, dann lebt er nicht, nicht wahr? Die Botanik. Wo Licht, wo Leben sein soll, braucht man Licht. Wo der Mensch in den Augen Gottes tot ist, dort ist er gleichzeitig auch in der Finsternis. Adam sündigte, war tot in den Augen Gottes, und er ist nicht mehr im Lichte Gottes. Er ist rausgeworfen worden aus dem Paradies. Er lebt zwar unter der Sonne, das ist richtig, aber das ist nicht das Licht Gottes. Wir leben jetzt in der Finsternis, fern vom Lichte Gottes durch den Sündenfall. Trennung von Gott ist Finsternis und Tod, fern vom Lichte Gottes. Dann aber, wenn die Sünde weg ist, durch Vergebung und Golgatha, dann kommt auch wieder das göttliche Licht, das göttliche Leben in uns hinein, durch den Glauben an Jesus. Und das ist auch verständlich, was Jesus sagt, die Menschen haben nach dem Sündenfall die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das ist aus dem Gespräch mit Nikodemus und steht in Johannes 3, Vers 19. Und Johannes 1, 5, unser Text jetzt, dort steht Folgendes. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Verstehen wir? Da war Jesus das Licht der Welt da und hat hineingescheint in die Welt der damaligen Zeit und die Welt hat es nicht ergriffen und begriffen. Sie wollte nicht. Um das zu ergreifen, zu begreifen, dieses Licht, da braucht man einfach den Glauben Jesu, den Glauben an Jesus. Da muss der Vater ziehen. Und da hat die Gemeinde ein ganz großes Vorrecht. Nämlich an Jesus glauben zu dürfen. Ein ganz großes Vorrecht. Jesus ist unser Licht geworden. Und das Zeugnis des Paulus über das Licht ist vielfältig. Ich wähle eine einzige Stelle aus. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, damals in der Neuschöpfung oder Wiederschöpfung, nachdem der Fall Satans war. Also, denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz, hören Sie gut, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Etwas komplizierter Vers, aber einfach zu verstehen. Gott hat in unser Herzen hineingeleuchtet, zum Lichtglanz, dass man Gott erkennen kann, und das ist ein Lichtglanz, zum Lichtglanz der Erkenntnis Gottes. Wenn wir durch Jesus den Vater erkannt haben, dann ist das ein Lichtglanz, der hinausstrahlt und ausstrahlt in die unsichtbare Welt zuerst und möge es Gott geben, auch in unsere Umgebung hinein. Noch einmal, denn Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Er hat hineingeleuchtet und wir leuchten wieder. Philipper 2, Vers 15, wir strahlen wie Lichtquellen im Kosmos. Das kommt noch dazu. Er hat hineingeleuchtet zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Da wird etwas von der Herrlichkeit Gottes in uns sichtbar. Licht Gottes in uns, möge es nicht verdunkelt werden durch die Finsternis dieser Welt. Durch die Finsternis dieser Welt. Ich muss das noch ergänzen durch ein Wort aus Johannes 1, Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jesus hat wahrhaftiges Licht. Unsere Osram-Leuchten sind kein wahrhaftiges Licht. Auch die Sonne ist kein wahrhaftiges Licht. Wahrhaftiges Licht kommt von Jesus. Die Sonne ist geschaffenes Licht. Ist vielleicht ein Schatten, wie es die Bibel sagt. Und Osram an der Decke ist noch weniger wie ein Schatten. Aber Jesus hat wahrhaftiges Licht, das erleuchtet, das Leben geben kann. Neues Leben natürlich, neues Leben. Nächster Teil, nächster Vers, jetzt gehen wir in Vers 11, das war gerade noch Vers 5. Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Das war die Realität des Kommens Jesu bis zum heutigen Tag. Da steht in Jesaja 49, Vers 7 ein Wort an Jesus. So spricht Jehova, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann Verachteten. Da ist Jesus gemeint. Er ist von jedermann verachtet. Bis auf die Auswahl. Bei dem nicht. Zu dem Abscheu der Nation. Das bis zum heutigen Tag in Israel. Die Charadem und die Hasidem, die hassen ihn. Das ist der Verachtete. Das ist der Abscheu der Nation, Jesus. Wenn Sie an einer Kirche vorbeigehen, gehen Sie auf der anderen Seite vorbei. Ich habe das beobachtet. Und manche spucken dann auch vor der Kirche aus. Nicht wahr? Noch ist die Decke auf Ihnen. Er ist der Abscheu der Nation. Es geht, der Vers geht dann nachher noch ein bisschen anders weiter, aber es geht jetzt nur darum, dass das einfach so ist. So, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt kann man hier die ganze paulinische Theologie abspielen oder abspulen, wie man möchte. Denn durch ihren Fall ist uns das Heil die Rettung geworden. Römer 9, Vers 9 bis 11. Durch ihren Fall ist uns die Rechtfertigung und das Leben geschenkt worden. Ist uns Jesus geschenkt worden, ist uns die Gnade geschenkt worden. Und einmal wird Israel alles vergeben werden. Und Israel wird wieder angenommen werden. Wer Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Steht in Jeremia 31, Vers 10. Und Israel wird zum Licht der Völker, ob das jemand passt oder nicht. Und Israel wird einen neuen Bund bekommen, der ja schon längst auf Golgatha gestiftet worden ist. Und wir leben auf dieses Bild, auf diesen Prozess, wir erleben diesen Prozess, wir leben auf diese Zeit hin, dass Israel wieder angenommen wird und dann zuvor auch Israel, die Gemeinde entrückt wird. Und wir spüren das alles, dass da was in der Luft liegt. Und 1882 war die erste Aliyah, das heißt die erste Einwanderung nach Wanderungswelle nach Israel durch die Pogrome in Russland. 1917 kam die Balfour Declaration, die Balfour Erklärung, dass man Israel, Juda wieder sein Land geben möchte. 1947 kam der Teilungsbeschluss der UNO. Und dann 1948, nachdem die Engländer das Mandat abgegeben haben, und es lief wahrscheinlich auch aus, der Vertrag, wurde der Staat gegründet. Und dann wurde 1967 Jerusalem zurückerobert. Seitdem ist es die Hauptstadt Israels. Ist Ihnen schon mal ausgefallen? Aber das sind die ganz wichtigen Daten der Geschichte Israels, der modernen Geschichte Israels. Das sind die Zahlen. Das sind die besten. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass von 1917, Balfour Declaration, bis 2017 100 Jahre sind? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass von 1947 Teilungsbeschluss bis 2017 70 Jahre sind? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass von 1967 bis 2017 50 Jahre sind? Ich sage da nicht mehr dazu, ich lebe in den Zahlen, das gebe ich zu. Aber die Geschichte macht nicht ich, die macht unser Herr. Aber es sind Dinge eben auffallend. Und das möchte ich hiermit weitergegeben haben. 14a, erster Teil. Johannes 1, Vers 14, erster Teil. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das ist der ganze Vers gewesen. Erster Teil, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen, der einzig Gezeugten vom Vater. Und der dritte Teil, voll Gnade und Wahrheit. So. Jesus wurde Fleisch. Ein Zentralstück unseres Glaubens. Geboren von der Jungfrau Maria. Wenn Jesus, jemand meint, er sei nicht von der Jungfrau Maria geboren worden, sondern Frau Maria, die Frau von Josef, dann frage ich mich, was für einen Glauben hast du? Mit dem wirst du der liebe Gott für dich, ich sage das mal so flapsig, da muss ich mich nicht drum kümmern, aber ich frage mich, ist da echter Glaube dahinter? Damals war er noch der Eingeborene, der einzig Geborene, einzig Gezeugte, das Ebenbild des Vaters. Aber der Vater will viele Söhne zur Herrlichkeit führen, Hebräer 2, Vers 10 und dann Römer 8, 29. Und durch Jesus werden die Söhne und die Brüder zur Herrlichkeit geführt werden. Das Ziel Gottes ist immer wieder und bleibt Sohnschaft. Auch in der Erniedrigung, auch das Wort noch zu sagen, sah man seine Herrlichkeit. Sagt auch Johannes irgendwo, wir sahen seine Herrlichkeit. Natürlich hier im ersten Gang, ersten Teil, wir sahen seine Herrlichkeit. Auch er war herrlich auf dieser Erde und hat den Vater kundgemacht. Auf dem Berg der Verklärung sah man auch seine Herrlichkeit. Aber was mir jetzt ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, er ist voll Gnade und Wahrheit. Da liest man immer drüber weg. Liest man immer drüber weg. Voll Gnaden, Wahrheit. Das nenne ich, diesen zwei Wörter oder drei Wörter nenne ich Zeitenwende. Ein neues Kapitel der Heilsgeschichte wird aufgeschlagen, das wurde aufgeschlagen. Gnade und Wahrheit. Das steht zuvor, oder steht ein paar Verse weiter. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Vers 17 in Johannes Kapitel 1. Bis zum heutigen Tag können die unter Gesetz nicht aus ihrer Haut. Nicht als die Geschichte von das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da fällt einer unter Räuber und der Levit geht weg, will er den Halbtoten da sieht, läuft vorbei und der Priester macht auch einen Umweg. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich verunreinige mich doch nicht. Mein Gesetz sagt, ich darf mich nicht verunreinigen. Und dann kommt ein Samariter. Ein Verachteter in den Augen der Juden. Und übt an ihm Barmherzigkeit. Gnade und Wahrheit sind notwendig, um das Gesetz zu überwinden. Und als Johannes das sprach, der Täufer meine ich damit, sind es nur noch 3,5 Jahre, bis Jesus durchs Gesetz, dem Gesetz stirbt und ein neuer Bund durch das Blut Jesu eingeweiht worden ist und Gnade und Wahrheit ans Licht kommen konnten und auch gekommen sind. Jesus bringt die Gnade, das umsonst Gottes. Jesus ist durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, wie ich schon sagte. Jesus ist auch gestorben zur Abschaffung des Gesetzes. Die Zeit des Gesetzes verhinderte die Ankunft der Zeit der Gnade. Deshalb musste die Zeit des Gesetzes abgeschafft werden. Und das geschah durch den Tod Jesu. Jetzt dürfen wir in der Zeit der Gnade leben. Warum? Weil das Gesetz beiseite gesetzt ist, zumindest. Und die Wahrheit haben auch jetzt ans Licht durch Jesu. Zur Wahrheit gehört das Gesetz nicht. Der Vertreter des Gesetzes hat, Zitat aus irgendeiner Stelle im Römerbrief vielleicht, hat die Form der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz, aber nur eine Form und niemals die Wahrheit selbst. Wahrheit, was ist das? Wahrheit ist die Originalität und Wirklichkeit Gottes. Wir Menschen sind nur Schatten und das Gesetz ist auch nur ein Schatten. Das steht in Kolosser Kapitel 2, Vers 17. Und dann ist auch das Gesetz gar nicht das Glauben, nur so nebenbei. Galater 3, 12. Also, Gott ist Original, Gott ist Wahrheit. Gott ist nicht von irgendetwas abgebildet oder abgekupfert oder geklont oder sonst was worden. Gott ist der Originalmensch sogar. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Gott ist der, Jesus ist der Originalmensch. Gott ist der Originalmensch. Deshalb ist er auch der Sohn des Menschen. Damit meint er auch den Vater Jesus. Nicht nur den Adam oder sonst jemand. Originalität, Original Gottes, das ist Wahrheit. Und jetzt Galater 2, 5. Das Evangelium ist Wahrheit, weil es von Gott ist. So ist geschrieben steht. Das Evangelium ist Wahrheit. Auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Wenn wir das Evangelium verkündigen, verkündigen wir die Wahrheit. Das Wort ist Wahrheit. Das Wort der Bibel ist Wahrheit. Nicht Karl Marx oder sonst irgendein wichtiges Buch oder philosophisches Buch. Der Vater ist die Wahrheit. Nur dort haben wir göttliche Wirklichkeit, göttliche Originalität, das ist Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus, Johannes 14. Die Wahrheit Gottes ist in mir, wenn Jesus die Wahrheit in mir wohnt. In uns, der gläubigen Gemeinde, ist die Wahrheit. Wenn Jesus in uns wohnt, der Vater in seiner Fülle in uns wohnt, wie es auch geschrieben steht. Wo Gott ist, dort ist die Wahrheit. In der Wissenschaft übrigens ist die Wahrheit auch nicht. Wir rennen nur dem hinterher, was Gott geschaffen hat. Mehr schaffen sie nicht. Man staunt immer wieder, wie tolle neue Dinge es gibt. Oder was so tolle Dinge es in der Natur gibt. Die meinen nur, die Natur hätte Schöpferkraft. Aber Natur hat keine Schöpferkraft. Nur Gott hat Schöpferkraft. Vers 29. Des folgenden Tages sieht Johannes, der Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt oder wegträgt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir vor ist. Denn er war vor mir, er war eher als ich. Und nun spricht Johannes der Täufer über die wesentliche Aufgabe Jesu. Wegnahme oder Wegtragen der Sünde der Welt, des Kosmos, auch meiner Sünde. Diese Aufgabe wurde ihm schon in seiner Frühzeit zugeteilt. Als Vater und Sohn den Plan der Heilsgeschichte entwarfen, da wurde er auserwählt als Lamm Gottes. Petrusbrief, 1. Petrus 1, 19. Sondern er hat uns erlöst mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehlen, ohne Flecken, welches zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten, um euret Willen.
Damals Petrusgemeinde, auch um unseretwillen, Leibesgemeinde und um der Welt willen. Das steht aber noch nicht dort, das steht an einer anderen Stelle.
Welcher zwar zuvor erkannt ist, zuvor auserwählt, zuvor bestimmt, mit dem Vater abgesprochen, ja, hat er gesagt, der Sohn, zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, bevor etwas geschaffen war, hat Gott ihn auserwählt. Es gibt nur noch eine Heilskörperschaft, die ist vor Grundlegung der Welt ausgewählt worden. Da brauche ich nicht fragen, ob ihr das wisst. Das ist die Gemeinde natürlich. Wir, auserwählt in ihm, vor Grundlegung der Welt. Und deshalb sind wir auch herausgenommen aus all diesen Schöpfungsdingen. Nicht wahr, wenn Sie lesen über den Sabbat manchmal. Jetzt habe ich gestern wieder gelesen, Jesaja 59, irgendwo in der Ecke. Wie da gesagt wird, nur wer den Sabbat hält und so weiter, der kommt auf einen heiligen Berg in der gleichen Dinge mehr. Da sind wir rausgenommen. Wir sind erwählt vor der Schöpfung. Auch vor dem Sabbat sind wir erwählt worden. Es ist gut, wenn wir ihn halten. Wenn wir Sonntag oder Samstag halten. Warum? Es tut unserem Fleisch gut. Aber geistlich sind wir außerhalb dieser kosmischen Dinge. So. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Die Sünde liegt wie eine Last auf dieser Erde und im Kosmos, im Weltall. Sie muss auf irgendeine Weise hinaus. Die Sünde ist wie eine Sache in der Schrift. Hiob 14, Vers 17. Meine Übertretung ist versiegelt in einem Bündel und du hast hinzugefügt zu meiner Missetat. Meine Übertretung war auch wie in einem Bündel versiegelt, beim Rücken oder in mir. Die Sünde war in mir. Wie eine Sache. Aber da steht in Micha 7, Vers 19. Er wird sich unser wieder erbarmen und wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten und wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Dort hat sie Jesus abgelegt, dort liegen sie heute noch, auch versiegelt. Ein Wort aus dem Danielbrief, aus dem Danielbuch. Dort sind sie und dort bleiben sie bis zum Weltenbrand, 2. Petrus 3, Vers 10. In Daniel 9,24 steht, dass die Sünde versiegelt wird nach Golgatha. Kommt keiner mehr ran. Keiner kommt an meine und deine Sünde mehr ran. Fertig. Und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, steht dort auch bei Daniel. Das lassen wir weg. Die Sünde liegt in der Tiefe des Meeres versiegelt und keiner kommt mehr ran. Auch meine und deine, wie ich schon sagte. Die Abschaffung der Sünde benötigte ein Ritual. Das ist nicht mit einem einfachen Slicha, so, Entschuldigung, Slicha, sagt man in Israel, mit einem einfachen Entschuldigung oder ist vergeben oder Schwamm drüber, nicht erledigt. Dafür hat Gott im Alten Testament die Opfer gehabt und die Opfer mussten die Sünde tragen und für die Sünde vorübergehend sühnen. Auch das geschlachte Passahlamm war so ein Sühneopfer. Da wurde das Blut an die Pfosten gestrichen und dann war das die Sühne, das Zeichen, dass der Engel, der Würgeengel an dem Volk Israel vorbeiging. Aber das große Bild der Sünde, Sündenwegtragens, finden wir in 3. Mose 3, Vers 16 mit dem Bock, dem Azazel oder mit dem Sündenbock. Ich mache das ganz kurz, es sind zwei Böcke dort. Der erste Bock wird dem Jehova geopfert. Das Opfer für Gott. Jesus hat sich seinem Gott, dem Vater, geopfert. Und der zweite Bock, da legt der Priester die ganze Sünde des Volkes Israel drauf und dann wird er hinausgeschickt in die Wüste. Fort ist er. Durch einen bereitstehenden Mann, dann hat er Artumun als den Judas Ischariot gedeutet. Das Richtige ist, lassen wir auf. Nicht wahr? Dann wird die Sünde fortgetragen auf nimmer Wiedersehen. Das erste Bild ist Jesus am Kreuz, opfert sich Gott. Nun müssen wir die beiden Bilder miteinander sehen. Jesus ist nämlich, hat sich für Gott geopfert und ist auch dann noch, wie ich gleich sage, Lösegeld für Satan geworden, hat die Sünde fortgetragen. Da kann man eben nun ein, wenn ein Bock geschlachtet ist, ist er weg, dann braucht man noch einen anderen. Deshalb sind es zwei Böcke. Also Jesus hat sich für die Sünde geopfert und für die Sünde gesühnt. Und mit dem zweiten Bock trägt er
bockt die Sünde fort in die Wüste. Und wir wissen, Jesus hat die Sünde fortgetragen und hat sie abgelegt im Meer, wo es am tiefsten ist. Micha 7, Vers 19. Schon in 2. Mose 34, Vers 6 steht, dass er, Gott, Jesus, die Sünde trägt und danach verträgt. Und das dritte Bild ist der Bock, dem Azazel. Da deuten viele Satan drauf, ich auch natürlich. Azazel, das ist der Ziegenartige. Und die Mythologie oder der Okkultismus zeigt der Satan oft als einen ziegenköpfigen, eine ziegenförmige Gestalt. Und dann hat er das Lösegeld bekommen, die Seele Jesu, aber er konnte sie nicht behalten, er hat sie dem Tod übergeben, konnte sie nicht behalten und dann ist Jesus am dritten Tag auferstanden. Das ist die Darstellung dieser zwei Böcke, der Bock, man nennt dann einfach der Bock, dem Azazel, und der Bock, der für Gott geschlachtet worden ist. Dieses Ritual erlebten wir am Kreuz und wurde vorausgestattet im Alten Testament. Warum dieses Ritual? Warum? Weil niemand seine Sünde von sich aus von alleine bereinigen kann. Die Sünde ist eine zutiefst dem lebendigen Gott entstehende Sache. Sie braucht die Entsorgung besonderer Art. Aber Gott wollte es so. Das war der Weg, um das Ziel, das höchste Ziel Gottes zu erreichen. Warum das so ist, ich denke da oft drüber nach. Aber letzten Konsequenz, ob ich es ganz rausgekriegt habe, das möchte ich also sehr bezweifeln. Was wollte denn Gott erreichen? Was wollte er denn erreichen durch all diese Dinge? Schöpfung und Äonen und Aneinanderreihung Äonen. Schöpfungsakte, einer nach dem anderen, Sünde, Sündenfall, Kreuz und so weiter. Gott wollte wachsen. Es gibt das Wachstum Gottes. Gott will wachsen. Und dazu gehört einfach der Tod, so denke ich mir. Gott will Mehrung, das Zweite. Aufgrund seiner Liebe, weil Liebe Mehrung will. Und das geschieht durch Zeugung und nicht durch Klonen. Und dann will zu Gott zum Schluss, wenn alles gewachsen ist und Söhne da sind und alles zurechtgebracht und alles verherrlicht und er gemehrt ist und eine gewaltige Mehrung da ist, und dann kommt die Einfügung in Gott. Und dann wird Gott sein Alles in Allem. Wenn der Sohn das Königreich dem Vater übergibt, dann kann sagen, Amen, Vater, ich habe alles ausgeführt. Alles ausgeführt. Am Ende der Äonen. Deshalb macht Gott das. Wachsen und mehren. Söhne haben. Das ist das, was Gott will. Und deshalb diese Dinge. Anscheinend, noch einmal, geht das nur über den Tod. Nicht nur eine Bibelstelle dazu, Psalm 49, 7. Keinesfalls vermag jemand seinen Bruder loszukaufen. Nicht kann er Gott seine Sühne geben. Denn kostbar ist das, ist der Loskaufspreis ihrer Seele. Und er muss davon abstehen, auf ewig. Wir brauchen Jesus, und das haben wir auch erlebt. So, ich habe nicht mehr sehr viel. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Der Vater hat Jesus beschützt bis zum Zeit seines Auftretens, dass ihm keiner zu viel zugemutet hat. Das Kind Jesus konnte nicht Dinge erleben oder durchhalten, die ein Erwachsener hat. Aber wie er dann den Geist bekam, wie eine Taube, hat er ihn mit dem Geist ausgerissen, in der Fülle des Geistes, dann hieß es leinenlos. Und jetzt ist Jesus alleine, ungefähr 30 Jahre alt, und ist in der Konfrontation mit dieser Welt und mit Satan, ist auf dem Weg nach Golgatha. Und der Geist blieb auf ihm. Im Alten Testament blieb der Geist nicht immer auf den Leuten. Im Buch Richter, da kam er mal zu diesen gesegneten Propheten und Richtern und mal ging er wieder. Es gibt meines Erachtens nur eine einzige Ausnahme, wo der Geist blieb, und das ist David. Das können Sie in 1. Samuel 16, 13 lesen. Da salbt ihn Samuel und dann steht er, dass der Geist auf ihm blieb. Vielleicht Abraham, ich habe ihn erkannt und so weiter. Das ist möglich. Aber so direkt könnte ich sagen, wenn es einen Alten Testament gab, dann nur David. Aber der Geist blieb auf Jesus. Das ist ganz wichtig. Der kam nicht mal und ging mal wieder und so weiter. Also der Geist blieb auf ihm. Wichtig. Und der Geist bleibt auch auf uns, das hätte ich fast vergessen zu sagen. Wenn wir gläubig geworden sind und wiedergeboren, dann bleibt der Geist in uns. Da sagt nicht Gott, jetzt lasse ich den mal ein bisschen zappeln und dann nimm den Geist weg. Nein, das ist immer da. Schade, wenn wir sündigen. Wie dann der Geist da in uns rumort, das sehe ich nicht, das weiß ich nicht. Aber da müssen bestimmt im Innern von uns und auch vor dem Thron Gottes manche Dinge ablaufen, die wir vielleicht Gott sei Dank nicht sehen. So möge der Geist uns Gnade geben, dass wir nicht zur Sünde verführt werden und nicht sündigen. Noch ein Wort zum Sohn, Vers 34, und ich habe gesehen, ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Nun ist das für uns kein Problem, ich sage es am Anfang schon, für Juden, für Moslems, für Unitarier, da ist das ein Problem. Aber in unseren Ohren klingt noch das Petruswort aus Matthäus 16,16 in Caesarea Philippi. Du bist der Christus oder Messias oder der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht wahr? Und dann ist das Zeugnis der Schrift vielfältig über den Sohn Gottes. Und auch Paulus schreibt natürlich viel über ihn. Römer 1 geht's los. Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und das Alte Testament bezeugt es auch, das habe ich am Anfang schon gesagt. Du bist mein Sohn oder mein Sohn du. Heute habe ich dich gezeugt. Und der Sohn ist Gott, könnte ich jetzt auch noch ein paar Bibelstellen bringen, lasse ich aber alles weg. Es gibt nur diese Zemach-Stellen, das sind diese Spross-Stellen, der Spross Davids und so weiter. Da gibt es eine, die heißt der Spross Jehovas, Jesaja 4, Vers 2. Er ist der Spross Jehovas, er ist der Sohn Gottes, so muss man das ausleben. Und dann zum Schluss, fast zum Schluss. Wir haben den Messias gefunden. Jetzt sprechen andere, nicht mehr Johannes. Johannes 1, 41. Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten. Und dazu möchte ich Ihnen zwei Bibelstellen nennen. Psalm 2, Vers 2. Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wieder Jehova und wieder seinen Gesalbten, seinen Messias, seinen Christus. So wird es sein, so war es immer und so wird es sein, so wird es ans Ende kommen. Sie hocken zusammen und überlegen, wie sie den Christus abschaffen. Bis der Antichrist die Dummheit macht, um gegen den Sohn selber zu kämpfen. Und dann wird er getötet durch den Hauch seines Mundes. Aber auch noch die Stelle Jesaja 61, 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Auch wieder das Wort Maschach, mich gesalbt hat. Jesus ist der Gesalbte von Gott ausgerüstet mit dem Geist. Und er trägt ihn in der ganzen Fülle. Und zum Schluss nochmal ein Wort des Nathanael. Johannes 1, 49. Du bist der König Israels. Das kann ich nicht unterlassen, dass er auch der König Israels ist. Sehen Sie, und dann steht in Johannes 19, Vers 19, am Kreuz oben drüber eine Prophetie für die nächsten Tausende von Jahren, die kommen. Imri, Jesus, Nazarener, König Judas. Oder Israels, wie man es will. Jesus, Nazarener, König Judas. Das ist er, das war er und das bleibt er. Er ist auch unser König bis zu einem gewissen Grad. Er ist unser Herr, er ist unser Haupt und er wohnt in uns. Und er ist groß und er ist herrlich, er soll sich in uns verherrlichen und soll das herrliche Licht in uns leuchten lassen, dass auch wir für unsere Umgebung zum Licht und zum Segen werden. Und das möge der Herr uns schenken. So viel. Beten. Nun danken wir dir einfach, dass du den Willen Gottes nicht nur halbherzig oder aus Unlust oder sonst was auf dich genommen hast, sondern aus voller Überzeugung. Du wolltest den Willen des Vaters tun. Meine Speise ist, dass den Willen Gottes tue und sein Werk vollende. Ende, das steht auch in Johannes Evangelium. Und wir haben es geglaubt und glauben es, dass du Christus bist, der Sohn Gottes. Wir danken dir, dass du uns erwählt hast, ja schon vor Grundlegung der Welt, und es oft ein großer Kampf, bis endlich das neue geistliche Leben in uns Wirklichkeit geworden ist, und ein langer Kampf. Dann ist es oft ein langer Kampf, bis wir heilig und rein und vollkommen werden. Aber wen du erwählt hast und wen du den Geist gegeben hast, den den Geist Gottes, der uns neu gezeugt hat, dann wissen wir, dass wir in deiner Hand sind, in deiner Hand geführt werden. Und nun geht diese Zeit schon beinahe 2000 Jahre, und nun warten wir auch auf dich, Herr, und schauen hinauf nach den Zeichen der Zeit. Und merken, es wird ernst, aber wissen doch auch nicht, wann du wiederkommst. Bereite uns zu auf deinen großen Tag. Ja, deine ganze Gottesgemeinde bereite zu. Ruf auch noch den Letzten heraus. Wir wissen, dass in vielen Plätzen Menschen gläubig werden, wo wir es gar nicht denken und gedacht haben. Und dann hole deine Gemeinde ab. Und dann wirst du ein Neues in Israel machen. Und dann danken wir dir, dass wir einmal mit dir alle Verheißungen Gottes hinausführen dürfen zum Sieg. Bis dann Gott alles in allem ist, die Weltgeschichte ihr Ende hat und alles in deiner Herrlichkeit, in deiner Freude, in einer göttlichen Welt und Leben lebt, wie wir uns nicht vorstellen können. Segne uns miteinander, schließe uns ein in deinen Frieden. Lass auch das gehören, das ist mir wichtig, Herr Jesus, doch auch umsetzbar sein in kleine Münze des Tages, dass wir nicht von der Hochburg der Verkündigung hinabgehen, wieder ins Tal in unserer Arbeit, und dann ist alles weg. Begleite uns in deinem Frieden und segne uns das Wort und segne uns miteinander. Segne die Gemeinde hier, segne uns zu Hause. Wir legen uns in deinen Frieden, deine Hände. Amen.